ein herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich!
Wir sind alle Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und wir sind so unterschiedlich wie alle anderen. Wir sind, der eine hat blaue Augen und der andere hat braune Augen, kann auch nichts dafür. Also ich finde, diese Barriere muss im Kopf abgebaut werden, dass man sagt Behinderte oder Nichtbehinderte. Weil es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel im Wohnungsmarkt anguckt, na, wenn man sich jetzt als behinderter Mensch eine Wohnung, die behindertengerecht ist, was mich schon nervt, wenn ich sage behindertengerecht. Ja, nett, danke, dass ihr sagt behindertengerecht, ist fein, super. Aber ich denke, es wird wohl niemand ein Problem damit haben, eine ebenerdige Dusche zu haben. Das wird keiner sagen, igitt, pfui, das ist behindertengerecht, das will ich nicht. Also wir profitieren im Endeffekt alle davon, also Behinderte und Nichtbehinderte. Wir profitieren ja alle davon, wenn es alten- und behindertengerecht ist. Weil wir werden ja auch alle irgendwann älter, hoffentlich. Und ich denke einfach, dass man diese Unterschiede nicht machen darf. Wir stehen uns ja quasi selber im Weg, wenn wir als behinderte Menschen sagen, behindert und nicht behindert. Sicher bin ich behindert, aber ich bin anders begabt. Früher war ich noch anders begabt, heute bin ich ganz anders begabt. Und ich lerne halt einfach auch jeden Tag Dinge mit anderen Augen zu sehen, wo man einfach sagt, ganz ruhig, Brauner, einfach die Füße stillhalten und das einfach mal auf sich wirken zu lassen und nicht so ein Stress und hin und her. Und das ist gar nicht notwendig. Das Leben läuft auch, ohne dass ich im Hamsterrad sitze, läuft das auch.
Ich glaube, Ela, damit hast du sozusagen die perfekte Überleitung geschaffen zu dem nächsten Thema. Björn, wenn du das Wort behindert neu definieren könntest oder wenn du sagen könntest, wie du das für die Gesellschaft pragmatisch umsetzen lassen könntest. Also
wir müssten, glaube ich, mal definieren, dass es dieses Wort normal gar nicht gibt. Also wir müssen mal von behindert weg. Wir müssen einfach mal dieses Wort normal, das setzt ja auch viele Eltern heute unter Druck, du bist selber Ärztin, wenn du dir anguckst, die Eltern wären ja schon nervös, wenn der jetzt nicht in der Norm gleich passend zum Krabbeln ist oder irgendwas sich nicht gleich. Wir müssen dieses Wort normal, ist eine Einstellung in der Waschmaschine, aber das Wort normal gibt es für Menschen einfach nicht. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das setzt viele Menschen, die vielleicht einer Pseudonorm, die wir jetzt gerade über Instagram gelernt haben, unter Druck auch. Wir müssen davon weg, normal. Ich glaube, da wäre auch vielen Menschen geholfen, weil ich auch immer wieder mit Antea auch zum Beispiel diskutiere. Wenn wir über Behinderung sprechen, dann müssen wir auch davon sprechen, dass wir immer noch eine relativ queerfeindliche Gesellschaft sind, dass wir Probleme haben mit anderen Hautfarben, wir sind noch nicht diese offene Kultur, die wir in Deutschland immer darstellen. Das funktioniert in den Nachrichten ganz gut, aber da müssen wir halt auch ansetzen, damit wir für die Behinderten was tun können, dass wir diese Normalität, die wir so in unseren Köpfen leben, was weiß ich, Mutter, Vater, Kind, vielleicht zwei Mütter oder vielleicht zwei Väter oder vielleicht zwei Väter und eine Mutter, dass wir so dieses Familienmodell mal ein bisschen hinterfragen, was wir da so leben, ob das, weil diese Norm ist ja das, was, also ein unlängst verstorbener Freund von mir hat mal gesagt, normal ist das, was krank macht, und ich glaube, da müssen wir diesen Leistungsdruck und diesen Leistungswahn, den wir da so leben, den müssen wir da stark hinterfragen.
Das finde ich ein starkes Statement. Antea, was ist so deine Idee für die Menschen da draußen, wie es für sie einfacher werden könnte, mit Behinderung oder beziehungsweise mit euch umzugehen?
Behandelt uns einfach wie Menschen und seht nicht unsere Behinderung. Da fängt's an. Weil wenn ich zu hören bekomme von Klassenkameraden, von wegen, wenn ich mit meinem Freund durch die Stadt, ich sag jetzt einfach mal laufe, weil das sage ich halt immer so, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, dann kommt eine Klassenkameradin auf mich zu und fragt mich, ob das mein Zivi ist. Und da fängt es schon an. ne, dass uns nicht zugetraut wird, dass wir Partner haben, dass uns nicht zugetraut wird, dass wir in einer normalen Arbeit nachgehen und so weiter. Also dieses, ja, dass man uns einfach ganz normal wie normale Menschen behandelt, weil im Endeffekt sind wir ja alles Menschen, normale Menschen, auch wenn wir halt anders sind, so wie andere.
Und das ist wieder spannend, du sagst normale Menschen.
Ja, also genau, ich weiß, was du auf jeden Fall meinst. Das ja. ist nämlich mal normal, was ich auch definieren würde. Aber ja. wenn ich natürlich die klugen Worte von Björn höre, dann sollten wir uns auch von diesem Wort normal einfach distanzieren, ja. weil normal existiert eigentlich faktisch gar nicht, weil jeder eben anders ist. Jetzt du, die auch den Unterschied kennt. Du bist einfach jetzt qualifiziert dafür, Ela, dass du einfach immer, du bist ja the taste one. Hand aufs Herz. Wie hast du früher Behinderte behandelt? Wie behandelst du sie jetzt, weil du jetzt eine von ihnen bist? Um jetzt einfach nochmal mit dem Wort behindert nochmal zu sagen. Aber ich weiß ja, dass du schon jetzt eine ganz andere Einstellung hast.
Ja, ich sag mal, ich habe das immer gedacht und geglaubt, dass ich ein Wunder wie weltoffener Mensch bin und alle Menschen gleich behandeln. Und das habe ich auch immer versucht, aber das ist natürlich, ist das nicht so ganz einfach. Ich habe drei Brüder, die Gott sei Dank auch alle gesund sind und wo auch alles in Ordnung ist. Ich habe auch eine Tochter, die ist gesund und da ist alles in Ordnung. Und da ist, man ist in so einer Welt, sag ich mal, wo die Menschen mit Behinderung einfach keinen Platz haben und wo Menschen mit Behinderung nur am Rand erscheinen und wo man eigentlich keinen richtigen Kontakt bekommt. Und ich war als Jugendliche, also das ist schon sehr, sehr lange her, damals gab es halt noch diesen Begriff Assistent, gab es noch nicht, also gab es wohl schon, aber nicht in diesem Bezug. Und damals gab es eben eine Nachbarin, die war eben auch spastisch gelähmt und die hat immer Schüleraushilfen gesucht, weil die eben immer jemanden gebraucht hat, aus dem Bett raus, ins Bett rein. Und da habe ich dann auch mal, ich habe gesagt, oh, das würde ich super gern machen und habe dann aber bei der Arbeit habe ich dann gemerkt, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht, weil ich, da breche ich zusammen. Das ist ich leide selber so furchtbar mit. Aber was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass ich finde, dass man diesen Unterschied nicht machen soll, dass man nicht Kinder, die jetzt eine Behinderung haben, in eine spezielle Schule schicken soll, weil die sind ja nicht dumm. Die sind ja, die können vielleicht nicht laufen, aber die sind ja nicht dumm. Und auch selbst wenn man dann kognitiv eingeschränkt, die sind ja nicht dumm. Trotzdem sind die ja nicht dumm. Und deswegen finde ich, der Arbeitsmarkt müsste sich da ein bisschen ändern und müsste ein bisschen mehr auf Menschen mit Behinderung eingehen, eigentlich mehr auf Menschen eingehen, weil das ja auch, ich sag mal, der Arbeitsmarkt, wie er jetzt heute ist, ist ja auch nichts mehr für Menschen ohne Behinderung. Also der macht Menschen ohne Behinderung, macht er behindert. Weil das ist so, also es ist so schlimm, dass man heute, mein Mann hatte mit Erschöpfungsdepressionen zu tun, also mit Burnout, und der war in einer Reha, und da waren Kinder, Mädchen mit 25, 30 Jahren, die schon fertig waren. Die waren schon am Ende, die waren fertig. Und das geht nicht. Das finde ich, das geht einfach nicht. Wir dürfen nicht uns, unsere Kinder, unsere Lieben so verheizen. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen uns selber nicht fertig machen und wir dürfen unsere Kinder nicht so fertig machen. Und deswegen finde ich einfach, es ist heute einfach an der Zeit. Und was du gesagt hast, Björn, es stimmt, aber das war immer schon so. Ich erinnere mich, als meine Tochter ganz klein war, da war ich in so einer Krabbelgruppe und dann hieß es auch, das Kind muss mit 6 Monaten dieses und jenes können und das Kind muss mit 7 Monaten das und jenes können. Und was, dein Kind kann das noch nicht? Ja, schlimm, aber dafür kann mein Kind vielleicht was anderes, was dein Kind nicht kann. Also man wird immer so in so eine Ecke gedrängt, wo man sich selber verteidigen muss und sein Kind verteidigen muss, weil es eben nach einer anderen ich sag mal, nach einer anderen Uhrzeit läuft oder nach einem anderen Rhythmus läuft. Und meine Tochter ist hat eben das gleiche Problem wie ich. Wir sind beides Asperger-Autisten. Und wir funktionieren sowieso nach einer anderen Melodie. Das funktioniert sowieso ganz anders. Aber da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, so ich muss nach einer Uhrzeit und nach einem Takt marschieren, der nicht meiner ist. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich einfach nicht gut. Ich finde, jeder sollte seinen eigenen Takt haben.
Und Ela, jetzt auch wieder, finde ich, wir sind jetzt hier in Dithmarsch. Also so, weißt du, am Po der Welt. Ne? Was haben wir zu sagen? Aber ich glaube, hier sind so viele kluge Worte gerade gesprochen worden. Nämlich unter anderem, was du gesagt hast, dass die Gesellschaft einen behindert macht. Dass eigentlich Menschen, die geboren worden sind, zu laufen, zu gehen, mit ihren eigenen Händen, zu denken, zu kreativ zu sein, also quasi nicht mit einer offensichtlichen Behinderung, wie jetzt Anthea und Björn, ins Leben geschubst worden sind, sondern einfach wirklich normal sind, werden durch die Gesellschaft definiert und deklariert, weil sie nicht im System laufen, dass sie ein Problem haben und dann plötzlich kommen Krankheiten zustande, was du auch selber gerade angesprochen hast, Björn, die plötzlich nicht mehr der Norm entsprechen und plötzlich zum Problem gemacht werden. Das Normalste der Welt, aufs Klo gehen, Verdauung haben, sollte ja eigentlich für jeden regelmäßig sein. Man sagt, ich als Ärztin darf es sagen, Stuhlgang sollte man alle 3 Tage haben. Björn, wie ist so mit deinem Stuhlgang?
Der kommt regelmäßig, aber wenn er nicht alle 3 Tage kommt, werde ich schon nervös eigentlich. Gut, dass du das sagst. Das wird auch wieder meine Assistenz beflügeln, mich da immer darauf hinzuweisen, dass mein Stuhlgang in Ordnung ist. Nein, dass mein Stuhlgang funktioniert, aber natürlich dadurch, dass ich auch noch Reizdarmpatient bin und so weiter und dadurch, dass ich eben viel sitze auch, habe ich natürlich einen anderen Stuhlgang oder ein anderes Verhältnis dazu als ein gesunder Mensch, weil mein Darm halt nicht so aktiv ist, dadurch, dass ich mich halt weniger bewege, ne? Ist das natürlich anders. Ich habe oft mal ein Problem, dass ich unerwartet Stuhlgang habe, habe ich mich zweimal eingepinkelt, weil ich zu wenig getrunken habe. Das sind natürlich alles Sachen, die schwierig sind. Ich versuche auch gegenzusteuern über Ernährung, über Stressmanagement natürlich, ein wichtiges Thema und genug trinken natürlich. Aber es begleitet einen natürlich und es schränkt. Ich weiß auch von anderen Menschen im Rollstuhl, die ich kenne, die halt auch aufgrund ihrer Behinderung diese Problematik haben, die nehmen dann immer vorher Tabletten, weil sie nicht wissen, komme ich da durch, komme ich da nicht durch. Das ist ein schwieriges Thema für viele Menschen und es wird tabuisiert. Das ist leider so.
Stuhlgang, Anthea, ist das für dich ein Problem? Kannst du regelmäßig oder ist es für dich auch problematisch?
Also ich hatte 2017 eine Darmresektion. Mir wurden 70 Zentimeter Dünndarm weggenommen. Vorher, dadurch, dass ich ja mit einer Spina Bifida geboren bin, also Querschnittslähmung, ist halt alles ab Unterleib, Blase, Darm, alles Mögliche ist gelähmt und dadurch merke ich halt auch nicht wirklich, wann ich auf Klo muss und ich musste früher immer kathetern, also einmal katheterisieren, alle 3 Stunden. Jetzt im Moment ist das, also seit 7 Jahren ist es eigentlich so, dass ich eine Dauerableitung habe, also ich habe einen Dauerkatheter durch die Blase, weil meine Nieren halt, ich sage jetzt einfach mal, ja, kaputt sind. ich hatte 2 Mal Nierenversagen, weil die Nieren halt immer aufgestaut haben. Also die konnten halt nicht ableiten. Und dadurch habe ich jetzt eine Dauerlösung quasi. Und mit dem Darm ist es so, ich habe keine diagnostizierte Essstörung, aber dadurch, dass ich halt eine Darmresektion hatte und vorher durch die Probleme, die ich mit dem Darm hatte, halt auch kaum essen konnte, immer wieder gespuckt habe, wenn ich was gegessen habe, beim Zähneputzen musste ich würgen, dann habe ich das auch wieder ausgespuckt. Also da war, es hat sich seitdem eigentlich so eingebürgert, dass ich eine Essstörung entwickelt habe und quasi sehr wenig esse und wenn ich was esse, dann das Falsche. Es ist besser geworden mit dem Stuhlgang, aber es ist halt, ja, wenn man einen gelähmten Darm hat, funktioniert es halt nicht wirklich, ne? Ja.
Ich glaube, was auch essentiell wichtig ist, zu sagen, dass du eben auch eben durch deine Spina Bifida, beziehungsweise durch deinen Querschnitt einfach auch wenig Bewegung hast. Ja. Und eben dir fehlt das Gefühl für den Schließmuskel unten, dass du einfach nicht spürst, wann die Ampulle sich füllt, und genauso auch mit dem Wasser lassen. Weil alle fragen sich, wie kann das jetzt sein, dass sich die Nieren aufstauen? Aber wenn du kein Gefühl hast, Wasser zu lassen, dann sammelt sich in der Blase halt ganz viel Urin an. Und wenn er nicht rauslässt, dann staut sich der Urin nach oben und dann werden die Nieren halt auch geschädigt.
Und ich glaube, also würde es mehr Behindertentoiletten geben und mehr Möglichkeiten für behinderte Menschen, auf Toilette gehen zu können, dann hätte ich diese Probleme alle gar nicht bekommen, tatsächlich. Weil ich bin ja nun mal im Alltag auch oft feiern gewesen, also unterwegs mit Freundinnen, und war in Kneipen unterwegs. Und mein Problem war immer, dass ich dann, entweder musste ich früher nach Hause oder ich musste mitten in der Nacht dann einmal quer über den Marktplatz in Heide, um dann eine Behindertentoilette aufsuchen zu können, weil in keiner Kneipe, in keiner Gaststätte gab es Behindertentoiletten. Und ich glaube, würde es mehr geben, dann hätten behinderte Menschen auch weniger Probleme mit Toilettengängen und so weiter.
Ela, du hast es ja irgendwie schon zwischendurch im Podcast gesagt, dass du und dein Mann so einen Akt vollzogen hast bei den ersten Toilettengängen. Das hat sich jetzt gebessert, weil wieder das Gefühl in die rechte Seite zurückgekehrt ist. Wie ist es jetzt mit Verdauung und Co.?
Also ich habe seit dem Schlaganfall bin ich harninkontinent tatsächlich. Und das werde ich wahrscheinlich leider auch nicht wieder los. Also das ist schon sehr schwierig. Aber ich habe für mich, kann ich sagen, Gott sei Dank keine Probleme mit meinem Darm. Ernährung funktioniert und ich versuche auch immer noch, mich zu bewegen, aber es ist halt nicht so ganz einfach. Man muss so das, was man isst, so ein bisschen der Bewegung anpassen. Wo ich früher immer die Bewegung angepasst habe, so dem, was ich gegessen habe, muss ich das heute eben andersrum machen. Das dauert alles eine Zeit lang, bis man sich eingefunden hat, aber dann läuft es auch. Und wie gesagt, mit dieser Harninkontinenz, es ist schwierig, wenn man da von heute auf morgen mit dieser Problematik in Kontakt ist. Das ist sehr, sehr schwierig, weil früher, in meinem ersten Leben war ich Tellertaxi, also ich war Restaurantfachfrau. Und da habe ich manchmal 10 Stunden wirklich das Pipi zurückgehalten, weil ich keine Zeit hatte, auf Klo zu gehen. Und das geht halt heute nicht mehr, wenn ich merke, ich muss, ist es eigentlich schon zu spät. Ich müsste eigentlich immer so 10 Minuten, bevor ich es merke, müsste ich gehen. Aber das ist natürlich schwierig, weil ich es nicht vorhersehen kann. Und es wird halt jetzt mit Medikamenten ein bisschen beruhigt. Und ich gehe mehr oder weniger nach der Uhr auf Toilette, weil ich es nicht mehr merke.
Das sind ja eigentlich alles Probleme, über die man mit irgendjemandem mal sprechen müsste. Habt ihr das Gefühl, dass ihr eben, und jetzt kann es sein, dass wir da ein sehr sensibles Thema auch ansprechen, durch eure Ärzte und durch ärztliches Personal oder auch durch Krankenschwestern und den ganzen, Gesundheitsapparat gut betreut seid? Oder seid ihr ein Buch mit 7 Siegeln?
Also ich glaube, um eine Lanze zu brechen für meinen Urologen, den ich hier gerne grüßen möchte. Mein Arzt ist bemüht, aber es fällt ihm schwer, sich in die Situation hineinzuversetzen. Bei mir war es halt so, weil ich eben permanent zu wenig trinke auch, dass ich mit meinem Urologen im Gespräch war. Mensch, wie wär's denn mal, wenn man es wenigstens mal mit Katheter macht, um zu gucken, wie ist es denn, wenn er viel trinkt? Hat er dann diese Symptome? Sind die dann mal weg? Wie geht's ihm damit? Mein Urologe hat das Ganze abgelehnt. Er hat das auch argumentativ, hat er halt nur gesagt, du wirst zwar so oder so irgendwann inkontinent sein, aber never change a winning team. Solange du das noch selber steuern kannst, lassen wir das. Also ich erlebe das halt oft mit Ärzten, dass sie wirklich, wenn man auch sagt, man ist, wie ich zum Beispiel, 4 Stunden auf dem Geburtstag und trinkt dann auch nichts, weil dann keine Assistenz da ist. Das wird dann so weggelächelt, oder wenn man auch sagt, ich habe mich jetzt schon 2-mal eingepinkelt, weil ich zu wenig trinke, da meinte der Urologe dann, das gibt es gar nicht, dass man pinkeln muss, wenn man zu wenig trinkt. Also das höre ich aber auch von verschiedenen Ärzten, dass es das durchaus gibt, wenn man die Blase reizt, indem man eben nicht Flüssigkeit zuführt, dass sie dann eher mal einen Protest pinkelt, weil der Hahn Ansatz so hoch ist, also die Harnsäure. Also da fühle ich mich dann auch nicht so ernst genommen. Also das sagte auch meine Assistenz, die mit bei meinem Urologen war, dass sie auch das Gefühl hatte, der Arzt hätte mich also in dem Moment gar nicht für voll genommen, leider. Und das passiert uns sehr oft, sei es aus Unwissenheit, aus Interessenlosigkeit, vielleicht auch manchmal, weil es nicht interessiert. Es ist schwierig. Also, weil ihr Ärzte ja auch nicht so im Thema drin seid. Also ihr kennt ja nicht das große Buch der Behinderung, wo ihr dann mal eben nachschlagen könnt, was hat er denn? Das ist halt auch ein gegenseitiges Voneinanderlernen wieder und sich auch, was heute in der Medizin, du wirst es selber bestätigen können und ich glaube, du kritisierst es ja auch selber, es wird ja gar nicht mehr das Individuum gesehen als solches, sondern da ist halt Fall XY, den arbeite ich jetzt mal schnell ab und dann kommt der nächste. So, und man müsste ja wieder mehr auf das Individuum eingehen, um die Gesundheit auch zu fördern. Was können wir für dich tun, damit es dir gerade gut geht? So, und da müssen wir eigentlich hin, denke ich.
Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist es krasse Hilflosigkeit. Es ist krasse Hilflosigkeit von meinen Kollegen, die einfach mit so einem Fall sich nicht auseinandersetzen. Also ich habe auch zugegeben, als du mir das erzählt hast mit Wasser lassen, ohne dass man wenig, getrunken hat, auch nachgelesen, weil ich natürlich das auch für mich eruieren musste, dass es sowas gibt. Es ist nicht häufig, aber wohl auch bekannt, gerade bei Menschen mit Querschnitt oder mit der Situation, die du hast, dass das wirklich so ist, dass auch wenn man trotz wenig trinkt, trotzdem es zu unkontrollierten Wasserlassen kommt. Und was ich du auch angesprochen hast oder was auch gerade schon Ela angesprochen hat, dass die Ärzte einfach einen da möglicherweise nicht sehen, wie man ist mit seinem ganzen Sein als Mensch und eben nur den Fall sieht und eben das auch in Systemkategorien ablegt, jetzt Schlaganfall, das muss jetzt so, 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 das muss in die Reha, so, so, so und am Ende muss der Patient wieder laufen, essen, spielen können. Das wünschen wir uns alle, aber wir sind halt eben alle unterschiedlich. Anthea, du hast ja auch eine lange Krankheitsgeschichte hinter dir mit auch Not-OP und hast du nicht gesehen, wie ist denn so dein Verhältnis zu den ärztlichen Kollegen?
Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin ja insgesamt 40 Mal operiert worden, davon 17 Mal am Kopf. Und meine letzte Operation war ja die Darmresektion. Und auch da war wieder, ich war vorher in Behandlung wegen meiner Nieren und wegen meiner Blase, war in der Urologie in Itzehoe, die ich empfehlen kann. ich muss ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich in meinem gesamten Krankheitsbild immer das Problem hatte, dass ich von Ärzten nicht ernst genommen werde, weil sich bei mir halt nun mal Schmerzen anders äußern. Also ich habe nicht unbedingt da Schmerzen, wo die Probleme sind, sondern durch meine Querschnittslähmung kann das auch mal sein, dass mir der Bauch wehtut, wenn es meine Nieren betrifft. So. Ne? Also so ist das bei mir und dadurch durfte ich mir halt schon oft anhören, dass ich ja nur simulieren würde und meine Mutter durfte sich anhören, sie würde mir ewig Röntgenstrahlen aussetzen und so weiter und so fort, weil die Ärzte einfach überhaupt nicht mich gesehen haben, so wie Björn das auch eben gerade schon gesagt haben, also als Person, sondern einfach nur, ja, ein Fall so und es ist auch tatsächlich so, meine Behinderung kann man ja mittlerweile im Mutterleib schon operieren. Also man kann den offenen Rücken im Mutterleib quasi schließen, sodass immer weniger Kinder, ich sag mal, gravierende Probleme haben. Das konnte man 95 leider noch nicht, also als ich geboren wurde. Und ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein Trauma von Krankenhäusern habe und deswegen und auch wegen anderen Sachen 2018 einen Nervenzusammenbruch bei meiner Mutter zu Hause hatte und dann erstmal für 8 Wochen in der Tagesklinik war. Ja.
Das Gesundheitssystem macht eben nicht nur gesund, Ela. Und du bist diejenige, die ja notfallmäßig ja ins Krankenhaus gekommen ist mit deinem Schlaganfall und hast jetzt anschließend wahrscheinlich, bevor du einen Schlaganfall hattest, wenig mit uns Ärzten zu tun gehabt und seitdem jetzt deine Behinderung stattgefunden hat, öfters mit uns. Wie ist so dein Resümee mit uns Ärzten?
Ich muss dazu sagen, dass mein Resümee ist super. Ich habe wirklich immer gute Ärzte, aber ich habe eben auch sehr, 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 sehr schlechte Ärzte gehabt. Und bei mir war das so, dass ich mit einem akuten Schlaganfall bei meinem damaligen Hausarzt saß und der meinte, das kommt vom Nacken. Das kommt vom Nacken, die soll mal, also er hat nicht mit mir gesprochen, sondern mit meinem Mann. Er hat gesagt, die soll mal ein paar Paracetamol nehmen und dann geht das schon wieder bis Montag. Und Ich saß da und mein ganzer Körper war Behinderung, Lähmung, Schmerz und sonst nichts. Und ich wusste gar nicht, wer ich bin, wo ich bin. Das war eine ganz schreckliche Zeit. Aber ich habe eben dann auch im UKE in Hamburg habe ich ganz großartige Neurologen, ganz großartige Ärzte kennengelernt. Ich habe auch jetzt hier in Heide habe ich einen ganz großartigen Neurologen, den ich auch ganz, ganz lieb grüßen möchte. Aber Ärzte sind Menschen und es gibt gute und es gibt schlechte und es gibt auch was dazwischen. Also man darf das nicht über einen Kamm scheren. Man darf nicht sagen, Ärzte sind scheiße schlecht oder Ärzte sind nur super. Das gibt so wie es halt Maurer, Dachdecker und weiß nicht, Buchhalter gibt, die gibt es eben auch gute und schlechte Ärzte. Und wenn man Glück hat, trifft man eben nur gute Ärzte und wenn man Pech hat, ist halt eben auch ein schlechter dabei. Mir hat das halt das eingebracht, dass das durch diesen Schlaganfall, und das war halt wirklich ein schlimmer Schlaganfall, wo viele gesagt, also viele, viele Radiologen und viele Ärzte dann gesagt haben, dass sie überhaupt noch sitzen können. Es ist ein Wunder. Und dann denke ich, dann wunder dich mal, weil ich kann noch einiges mehr. Und das ist aber, es ist so schwierig, auch Ärzte zu finden, weil es muss ja auch jemand sein, der mich versteht. Und ein Arzt kommt ja sehr viel dichter an mich ran, als jetzt zum Beispiel ein Friseur oder ein Zahnarzt. Ein Zahnarzt kommt ja auch schon dicht ran, aber ein Neurologe halt noch dichter. Und ein Urologe halt noch sehr viel intimer und dichter. Aber ich sag mal, das Leben ist eben so, man lernt nie aus und auch ein Arzt lernt eben nie aus. Deswegen, das erkennt man halt schon daran, dass das gar nicht jedem Arzt bewusst ist, dass wenn man nicht genügend trinkt, dass man dann erst recht einen ungewollten Harnabgang haben kann. Dass man einfach sagt, das ist, ein Arzt ist ein Arzt und ein Mensch ist ein Mensch. Und wenn er jetzt jemand ein guter Arzt ist, der betreut einen dann auch gut. Aber das ist eben schwierig, das zu finden. Man muss eben, diese Chemie muss stimmen. Und eben auch die Bereitschaft, Menschen anzuerkennen über die Behinderung oder über die Krankheit hinaus.
An dieser Stelle ein Appell an meine lieben Kollegen. Seid so gut und seht den Menschen hinter der Krankheit oder hinter der Behinderung und nicht nur reduziert auf die Behinderung. Und wenn ihr etwas nicht wisst, dann seid so ehrlich und sagt, hören Sie zu, Ihr Fall ist spektakulär, habe ich noch nie mehr im Leben gesehen. Wissen Sie was, lass uns nochmal einen Termin machen. Ich belese mich, ich lese Ihre Krankengeschichte und dann schauen wir, was wir für Sie finden können. Ich glaube, diese Art des Umgangs ist ehrlicher und hilft dem anderen, macht den anderen nicht zu einer XY-Person, die wieder crazy ist, sondern die auch eben ein Mensch hat mit bestimmten Bedürfnissen. So, jetzt sind wir in Dithmarsch, wir sind nicht in Berlin, wir sind nicht in Hamburg, wir sind nicht in Dortmund, wir sind nicht in München. Wie habt ihr das Gefühl, ist es für euch ein großes Glück, in Dithmarschen zu sein? Oder sagt ihr dir, also in einer anderen Stadt wäre ich besser aufgehoben? Wie fühlt ihr euch hier in Dithmarschen? Und wenn ihr was verändern könntet, was wäre das?
Wenn ich was verändern könnte in Dithmarschen, ich glaube, dann würde ich eher so auf die Welt gucken wollen und sagen, achtet mehr aufeinander, guckt mehr auf den anderen, seid füreinander da. Gerade in einer Zeit, wo die AfD und andere Parteien plötzlich große Wellen schlagen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mehr zueinander stehen, dass so Werte wie Empathie und wie du auch zu Anfang jetzt die Frage gestellt hast mit dem Neid, dass wir da mal drüber weggucken und dass wir uns wieder als, um bei Ela zu bleiben, mit der Hippie-Bewegung, dass wir Menschen sind und dass wir zusammenstehen Und dass dieses Gegeneinander, dass das wieder ein bisschen nachlässt, weil alle arbeiten ja nur noch gegeneinander. Und so kann auch keine Inklusion entstehen, wenn wir gegeneinander arbeiten und nicht füreinander. Das ist ja der Sinn der Inklusion, dass wir eine Welt erschaffen, in der wir uns auf Augenhöhe begegnen und nicht, wo der eine mal hochguckt und der andere runter. Und das wäre mein Wunsch. Also das klappt hier in Meldorf schon ganz gut. Aber das sollten wir nicht verlernen, aufeinander zu gucken und uns immer gegenseitig zu fragen, brauchst du Hilfe, kann ich dir irgendwie helfen? Oder das ist wichtig.
Und Anthea, bist du froh, ein Dithmarscher zu sein oder wünschst du dir manchmal in der großen, weiten Welt unterwegs zu sein?
Also ich wollte tatsächlich, als ich meinen Freund kennengelernt habe, Richtung Münsterland ziehen, weil ich da tatsächlich das erste Mal gemerkt habe, dass das auch anders geht und besser geht vor allem. Aber das hatte tatsächlich nicht nur persönliche Gründe, sondern auch private Gründe. Also ich sag mal, ich bin als Scheidungskind groß geworden und wollte halt einfach aus diesem Kreis raus. Ich wollte von meiner Familie weg, also von meinen Großeltern weg, von meinen Tanten weg, weil ich in diesem System groß geworden bin, dass meine Mutter sich anhören durfte, dass sie den Nachbarn nicht zeigen soll, dass ich meine Beine nicht bewegen kann. Und meine Tanten haben, oder meine Tante und meine Oma haben damals, als ich geboren wurde, am Krankenbett meiner Mama gestanden und haben geweint darüber, dass ich eine Behinderung habe. Die haben sich nicht gefreut. Also ich habe halt persönliche Gründe gehabt, warum ich, oder habe ich immer noch, warum ich halt gerne aus Dithmarschen weg möchte. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz wohl hier. Ich bin halt eigentlich ein Dorfkind, aber ja, ich bin durch und durch ein Dorfkind, aber ich möchte halt auch trotzdem ein bisschen was von der Großstadt sehen und ein bisschen um die Welt, ja.
Aber ich darf dir an dieser Stelle sagen, Anthea, dass ich mich immer freue, dich zu sehen. Also wir begegnen uns komischerweise irgendwie irgendwie laufend und ich denke mir immer so, ja, das ist natürlich schön, dich so in Freiheit zu sehen und womöglich hätten wir uns in der Großstadt nicht so häufig begegnet. Und Ela, was sagst du? Ditchy forever?
Forever. Immer. Ich habe jetzt das Glück, ich bin geboren in München und ich habe lange mit meinem Mann in Hamburg gewohnt und ich habe im Dorf gewohnt und in der Stadt und nirgendwo war es so schön wie in Dithmarschen. Es klingt jetzt blöd, aber es ist halt tatsächlich so. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Das ist die Nähe zur Nordsee ist fantastisch. Die Luft ist fantastisch und die Menschen sind hier auch nicht zu verachten. Die sind wirklich sehr freundlich und sehr nett. Möchte man immer gar nicht glauben, aber ist tatsächlich so. Und ich bin, ja, Ditchy forever.
In diesem Sinne, wir alle gestalten unser Dithmarschen. Lasst es uns, so wie Björn sagte, offen gestalten mit Empathie und ja, den anderen zu sehen mit all dem, was er ist und mit dem all dem, was er hat. Und dass wir öfters fragen, was brauchst du? Und anstelle, wie geht es dir? Vielen Dank an diese wundervolle Runde, dass wir hier so zusammengekommen sind. Ich freue mich sehr und sage ganz herzlich Danke.
Gerne.
Gerne.
Ja, vielen Dank, sage ich auch nochmal.
Hallöchen, das war die erste Folge Abstarten im neuen Jahr 2025 und die letzte Folge der dreiteiligen Folge mit Björn, Ela und Anthea. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Teilt diesen Podcast gerne in eurer Story, teilt diesen Podcast gerne über WhatsApp und falls ihr auf Spotify oder einem Kanal eurer Wahl diesen Podcast gehört habt, dann lasst mir doch gerne ein Herzchen da und ein Like. Und ich freue mich sehr, wenn ihr oder du Lust habt, in meinen Podcast zu kommen, dann meldet euch unter abstarten.com bei mir und wir kommen ins Gespräch. Wir finden einen Termin, wir quatschen über dies und das und machen gemeinsam eine Aufnahme. Und ich freue mich auf den Austausch. Alles Liebe fürs 2025 und seid gespannt, was hier alles auf Abstarten noch so passiert. Liebste Grüße!